Tourismuskontrolle durchführen.
Kreuz und quer, der Podcast des Roten Kreuzes. Herzlich willkommen. Ein Übungsgelände bei Neubrandenburg. Zelte stehen, Funkgeräte knistern, Menschen in Einsatzjacken bewegen sich durch eine Lage, die zum Glück nur gespielt ist. Da sind Verletztendarsteller, jede Menge Tragen und knappe Kommandos. Was von außen nach Chaos aussieht, läuft wie am Schnürchen. Jeder Handgriff, der sitzt. Mittendrin mein heutiger Gast. Für Julius Abert ist das die erste große Übung in seiner neuen Rolle. Ich stehe am Rand, sehe ihm zu und denke, wenn es jemals ernst wird, will ich genau diese Leute haben. Die Medical Task Force rückt an, wenn das Normale nicht mehr reicht. Wenn eine Lage größer wird, als die Kräfte vor Ort sie tragen können und wenn Versorgung keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Julius kennt diese Welt von innen. Seit fast 10 Jahren ist er dabei, vom Schulsanitätsdienst bis zum Landesausbilder. Seit Ende 25 verantwortet er die MTF bei uns hier im Landesverband. Neu in der Rolle und schon jetzt einer, der unsere Arbeit mit seiner Erfahrung schärft. Wie viel Vorsorge steckt in einer Einheit, von der die meisten nie etwas hören? Reden wir darüber. Julius, herzlich willkommen zu Kreuz und Quer.
Danke.
Julius, du warst noch in der Schule, als du dich entschieden hast. Andere in deinem Alter dachten an Bundeswehr. Du bist zum Roten Kreuz. Was hat dich damals gepackt?
Na, mich hat damals vor allem der Gedanke gepackt, dass das für mich Sicherheit nicht selbstverständlich ist. So, ich wollte nicht nur zuschauen. War schon auch privat damals in anderen Strukturen unterwegs irgendwie. Gut, man macht das ja ehrenamtlich meistens privat. In der Feuerwehr war ich, in der Wasserrettung. Aber ich wollte irgendwie da auch noch meinen Beitrag leisten und so ein bisschen da mich weiterbilden, wachsen und mich auch irgendwie formen. Und wie du schon sagtest, früh war es für mich klar, dass ich nicht zur Bundeswehr gehen will. Und dass ich mich eher für dieses humanitäre Ehrenamt entscheiden wollte. Und da bin ich an meiner Schule, gab es halt auch einen Schulsanitätsdienst vom Jugendrotkreuz und da lag mal ein Flyer aus von der medizinischen Taskforce damals. Das hat mich halt total beeindruckt, das Projekt, weil es halt auch noch im Aufbau war. Das ist nicht so wie andere gewachsene Strukturen, das ist dann schon immer so und man tritt einfach nur ein und ist dabei.
Du wolltest mitgestalten.
Ich wollte mitgestalten und genau, und das hatte ich da die Chance gehabt und konnte es halt mitformen, mich intensiver einbringen und das hat mich sofort überzeugt. Und dann habe ich über die Jahre dann Verantwortung übernommen. Das war dann ungefähr 2016, bin dann immer weiter reingegangen. 2021 durfte ich dann noch ins Landesausbildungsteam mit rein für den Bereich der ganzen Gefahrgut, Gefahrstoffe, CBRN. Und ja, dann hatte ich letztes Jahr die ehrenvolle Möglichkeit gehabt, mein Ehrenamt zum Hauptamt zu machen. Und jetzt sitze ich heute.
Jetzt bist du mein Kollege.
Jetzt bin ich der Kollege.
Sehr schön. Julius, wenn Leute MTF hören, denken die meisten ja an Hochwasser und an Sturm, an Katastrophenschutz. Du sagst, das ist höchstens die halbe Geschichte. Erklär deiner Nachbarin am Gartenzaun, wofür gibt es die Medical Task Force?
Ja, der Begriff, der Name, der mag auch sehr sperrig sein. Ich wurde auch schon oft gefragt, was soll das jetzt wieder, dieses Englische? Das kommt vielleicht auch dann irgendwie aus dem Projektgedanken, eine Task Force, die sich da anlassbezogen und nur zeitlich begrenzt für eine Sonderaufgabe zusammensetzt. Ich würde eher sagen, die MTF oder einfacher auch, die MTF ist erstmal kein Ersatz für den Katastrophenschutz vor Ort. Das muss man halt schon verstehen. Es ist kein Lückenfüller. So, sie kommt halt ursprünglich aus dem Bereich des Zivilschutzes. Ehrlicher gesagt geht es eigentlich um die Frage, wie versorgen wir Menschen medizinisch, wenn sehr viele betroffen sind, wenn Infrastruktur nicht mehr zulässig oder gar nicht zuverlässig funktioniert oder wenn normale Strukturen, die wir haben, absolut überlastet sind aufgrund der Lage. Und da ist die MTF in der Idee die Antwort auf diese Frage. So, und aus dem Konzept ergeben sich dann drei Kernfähigkeiten, die wir dort sozusagen auf die Straße bringen wollen. Wir wollen halt viele Patientinnen und Patienten behandeln können. Wir wollen sie auch über größere Entfernung transportieren können und, sofern es notwendig ist, auch diese Verletzten dekontaminieren. Das heißt, von Verunreinigungen sozusagen befreien, die passieren könnten, wenn es eine Situation gibt, wo es dann zum Kontakt mit Gefahrstoffen kam. So, und natürlich helfen halt diese Fähigkeiten auch im Hochwasser oder im Sturm oder bei Großveranstaltungen und also was halt, also bei eher so klassischen Katastrophenlagen, wie man sie wahrnimmt, weiter. Aber der Ursprung ist halt deutlich größer gedacht und als zusätzliche bundesweit einsetzbare sanitätsdienstliche Einheit mit eben diesen Fähigkeiten, die dafür da sind, wenn das normale System nicht mehr funktioniert.
Ich glaube, die Nachbarin am Gartenzaun hat es verstanden.
Ja, jeder ist erstmal, glaube ich, erschlagen, weil es halt nichts typisch ist. Einen Rettungswagen kann man, glaube ich, eher greifen oder die Drehleiter einer Feuerwehr. Die MTF ist schon eine Spezialeinheit, aber ja, sie hat Fähigkeiten, die man sehr gut universell einsetzen kann. Aber man darf ihre Herkunft nicht vergessen.
Es hat gerade schon angeklungen. Lange klang der Zivilschutz nach Kaltem Krieg, nach Bunkern und Vorräten im Keller. Jetzt, das ist ja deine und wirst das bestätigen, nicht nur meine, sondern auch deine Wahrnehmung, steht das Thema wieder auf jeder Tagesordnung. Julius, wären wir vorbereitet, wenn es ernst wird?
Wir sind nicht bei Null. So, wir sind aber auch nicht da, wo wir hinwollen. In den ganzen Konferenzen und Symposien, die ich jetzt mit meiner neuen Rolle auch besuchen darf und muss, ist hier dieser Begriff Perzeption, die Wahrnehmung, ist jetzt ja wieder so ein ganz neuer Begriff.
Perception is everything.
Genau, vorher war es Resilienz, jetzt ist das ausgelutscht, jetzt kommt Perzeption in meiner Wahrnehmung ist jetzt der Begriff dann plötzlich neu. Das hat sich natürlich geändert, absolut. Deutschland hat starke Strukturen und sehr viele engagierte Menschen, aber gerade Zivilschutz stellt Fragen, die anders sind als im Alltag. Es geht halt nicht nur darum, ob jetzt zum Beispiel der Rettungswagen kommt oder ob ich jetzt mein Bett dann auch im Krankenhaus habe, weil der Rettungswagen muss ja irgendwo hinfahren. Sondern es geht halt darum, dass Kommunikation, Strom, Kraftstoff, Kliniken, Personal und halt Versorgungsketten, ob die gleichzeitig belastbar sind bei außergewöhnlichen Lagen. Und Krieg und kriegbedingte Auswirkungen, also Gefahren, die damit irgendwie einhergehen, sind solche Lagen, die dann diese Strukturen gleichzeitig belastbar machen. Und für uns oder in meinem Verständnis ist halt dieses Vorbereiten, wir arbeiten dort an sogenannten Zeitvorteilen. Denn im Einsatz läuft die Zeit halt immer gegen uns. Das ist immer so. Jede Führungskraft kann das bestätigen. Die Zeit läuft im Einsatz immer gegen uns. Und je früher wir wissen, was passiert, wer verfügbar ist, welches Material auch wirklich dann am Ende einsatzbereit ist und da ist und nicht nur versprochen wird und welche Wege dann auch funktionieren und nicht nur Straßenwege, sondern auch Kommunikationswege, Schnittstellen, desto größer bleiben dann unsere Handlungsspielräume im Einsatz. So, und genau deshalb müssen wir halt jetzt Alarmierungswege üben, Führungsstrukturen, wir müssen ganz viele Leute ausbilden oder auch Themen noch identifizieren, die wir noch nicht ausgebildet haben, die wir aber ausbilden müssen, um unseren Auftrag zu erfüllen. Materialien, Schnittstellen, das muss alles vorher beschafft, besorgt, angekommen sein und auch geschult sein und nicht nur hinstellen, bitteschön, sondern auch irgendwie die Leute, die damit arbeiten sollen, auch fähig machen, dass sie damit arbeiten können. Das muss geübt sein und das nicht alles, weil Papier toll ist, weil man das irgendwie auf Konzepte schreibt, sondern weil halt jede ungeklärte Frage im Einsatz Zeit kostet. Und ich glaube, wir wachen gerade auf. Ich glaube, bei jedem ist inzwischen angekommen, dass die Friedensdividende vorbei ist, dass wir da einfach neue Zeiten haben. Nicht mit dem Ziel, dass die schwarzen Fantasien auch wirklich eintreten. Aber gut vorbereitet zu sein, denn also nur wach zu sein, ist halt nicht alles. So, und vorbereitet zu sein heißt halt, dass wir heute Zeit gewinnen müssen, damit sie uns halt dann im Ernstfall nicht fehlt.
Du hast es vorhin auch schon kurz angedeutet. Dein Spezialgebiet ist ja CBRN, richtig ausgesprochen?
Genau, richtig.
Es geht um Einsätze, bei denen Gefahren in der Luft liegen, die man nicht sieht und die man auch nicht riecht. Lagen, in denen fast nichts mehr selbstverständlich ist, Julius. Was macht das mit Menschen, die freiwillig für so etwas üben?
Genau, um kurz noch fair zu sein, also dieses CBRN steht halt für chemisch, biologisch, radiologische und nukleare Gefahren. Man kennt das noch von damals als ABC, da war das immer oft als atomar, biologisch, chemisch abgekürzt. Das ist jetzt der neue Begriff, der halt einfach noch mal ein bisschen komplexer da ist. Der wird jetzt immer häufiger auftreten. Aber warum sind CBRN-Lagen, die sind besonders, eben weil die Gefahr oft unsichtbar ist. Also die muss nicht nur in Luft sein, die kann auch im Wasser sein, im Boden, an Kleidung anhaften. Also gibt es viele, leider sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie das passieren kann. Und oft sieht man sie halt nicht, man riecht sie nicht unbedingt. Und trotzdem kann sie gefährlich sein. Und glaube, der Spruch, Grüße an meinen Chemielehrer in dem Fall, Paracelsus, halt die Dosis macht das Gift, ist aber hier, glaube ich, genau das Thema. Und genau diese Tatsache, die verändert halt alles. Weil man kann dann nicht halt einfach loslaufen und helfen, was ja eigentlich in unserer Natur liegt, unserer ganzen Ehrenamtlichen, dass wir halt eigentlich ja da sind, um wirklich anzupacken. Das funktioniert da nicht so ganz. Man muss kontrolliert arbeiten, man muss Schutzmaßnahmen einhalten, man muss vor allem sauber kommunizieren, das ist das A und O, und auch dem Team vertrauen. Das ist eine große Vertrauensgeschichte, weil man ist hier kein Einzelkämpfer und Team heißt nicht toll, ein anderer macht's, sondern da ist es halt wirklich wichtig, dass man da zusammenarbeitet. Und das ist natürlich für Ehrenamtliche anspruchsvoll, das muss man ganz klar sagen, weil sie üben nicht, weil einfach nur Katastrophen spannend sind, sondern sie wollen halt wirklich auch im Ehrenamt vorbereitet sein. Und da zeigt CBN sehr deutlich, dass es hier halt nicht um Heldentum geht, sondern um Disziplin, um die Ausbildung und auch die Verantwortung, die man dabei hat. Und deswegen finde ich das Thema immer sehr, sehr spannend, das zu beleuchten, weil es halt eben nicht der Standard ist.
Das, was ich von dir wahrnehme, du bist ja jetzt schon, seit wann bist du da? Du bist seit einem halben Jahr, dreiviertel Jahren.
Genau, seit Anfang des Jahres.
Ja. Anfang des Jahres da und du bist auch schon jetzt schon sehr gut vernetzt und bist auch tief drin im Thema. Julius, du baust gerade an einem Fundament für die nächsten Jahre und du kennst die Lücken von innen. Was wünschst du dir von der Politik, das heute noch fehlt?
Ich muss fairerweise sagen, die Lücken kennt man inzwischen, man versteht sie aber immer besser auch. Trotzdem hat man Wünsche und Anregungen, die man in der Zeit auch, wo man manchmal auch leicht frustriert ist, wenn man sagt, es könnte und es müsste und es sollte und es dürfte. Und wenn man da Wünsche oder Punkte äußern dürfte, wäre es vor allem halt Verlässlichkeit an die Politik. Das ist mir eins der ganz wichtigsten Themen, weil der Bevölkerungsschutz, der funktioniert nicht in Legislaturperioden. So eine Einheit wie die MTF, die ist jetzt wir hatten vor ein paar Jahren jetzt das 10-Jährige sogar gehabt, also wir sind ja echt auch lange schon im Aufbau und die baut sich halt auch, also wir werden auch nicht irgendwie in ein, zwei Jahren fertig sein, das wird auch noch eine Zeit in Anspruch nehmen. Und man hält diesen Aufbauprozess, den hält man nicht mit Sonntagsregen irgendwie einsatzbereit. Also da muss man irgendwie, wenn die Politik wirklich ernsthaft will, dass solche Strukturen auch wirklich funktionieren, dann brauchen wir eine dauerhafte Finanzierung. Wir brauchen klare Zuständigkeiten und auch realistische Anforderungen. So, das der also dieser Verlässlichkeit-Thema. Der zweite Punkt, den ich da auf alle Fälle habe, ist, dass wir müssen offen darüber sprechen, was so eine Einheit wirklich leisten kann und was nicht. Denn es hilft halt niemanden, wenn auf dem Papier irgendwelche Fähigkeiten stehen, die ich ja gerade beschrieben habe auch, die aber in der Realität dann wegen fehlender Fahrzeuge, unklarer Zuständigkeiten, fehlender Ausbildung oder einfach Personalmangel, weil wir hauptamtlich sowie ehrenamtlich einfach dann nicht belastbar abrufbar sind. Das bringt uns dann gar nichts. Einsatzfähigkeit muss dafür messbar gemacht werden, sie muss überprüfbar gemacht werden und dann müssen wir es auch ehrlich beschreiben und auch mit den Konsequenzen leben. Uns ehrlich ins Gesicht gucken und nicht einfach nur einen Sachbericht toll schreiben, sondern wir müssen dann sagen, okay, hier haben wir Bedarf, da müssen wir jetzt investieren. Mit Arbeit, mit Geld, mit was auch immer. Und der dritte Punkt ist dann der Umgang mit dem Ehrenamt. Denn so eine ehrenamtliche Einsatzkraft, das ist keine unendliche Ressource. Ne? Also weiß ich ja selber, weil ich halt jahrelang dabei bin. Deswegen kann ich es ja nur bestens verstehen. Wir haben Familie, Berufe, Studium, Schichtdienste und irgendwie eigene Belastungen, die einfach im Leben halt auftreten. Und wenn wir halt wirklich wollen, dass diese Menschen langfristig Verantwortung übernehmen, dann müssen halt die Rahmenbedingungen dazu passen. Ne? Nicht der Ehrenamtliche muss sich ans Ehrenamt anpassen, sondern das Ehrenamt an den Ehrenamtlichen. Das dürfen wir halt nicht vergessen. Und dazu zählt halt Ausbildung, Ausstattung, Anerkennung, Freistellung, Versicherung. Wie kommuniziere ich das über? Also wie spreche ich die Ehrenamtliche an? Das sind alles keine Nebenthemen. In meiner Wahrnehmung sind das Voraussetzungen dafür, dass wir damit wirklich arbeiten. Und zuletzt wünsche ich mir, dass der Zivilschutz nicht dann erst wichtig wird, wenn die Lage bereits eskaliert. Ist ja leider oft auch so, dass wenn eine Katastrophe aufkommt, auf einmal 2021 nach der A-Flut, auf einmal Hochwasserthema, ganz, ganz wichtig, auch richtig, dass das dann wichtig ist. Also wenn man spätestens nach der Katastrophe das dann nicht aufgreift, dann wäre ja noch viel schlimmer. Aber leider tritt dann so eine Katastrophendemenz, nennen wir das, tritt dann nach einer Zeit ein. Und man lässt es dann in Vergessenheit geraten. Und diese gute Vorsorge, in die wir ja hier investieren wollen, die sieht man natürlich im Alltag kaum. Und deswegen ist jetzt, in meiner Wahrnehmung, ist es so, dass natürlich diese deswegen von der Politik auch nicht oft unterschätzt wird, diese gute Vorsorge, weil man sie eben nicht sieht. So. Aber wenn wir sie halt erst dann aufbauen, wenn wir sie brauchen, gerade bei solchen Einheiten, dann sind wir einfach zu spät. Also kurz und knapp, für mich heißt es weniger Symbolpolitik, mehr Strukturarbeit und halt nicht nur fragen, was im Ernstfall gebraucht wird, sondern jetzt heute die Voraussetzungen schaffen, damit es dann auch, wenn wir gebraucht werden, funktioniert.
Das ist ein sehr gutes Schlusswort und ein guter Appell. Ja, die Medical Task Force arbeitet für einen Tag, der hoffentlich, Julius, nie kommt. Aber du sagst ja, Vorbereitung ist alles. Und genau deshalb arbeitet sie heute. Julius, danke.
Vielen
Dank, dass du uns mitgenommen hast.
Gerne.
Ja, du hörst jetzt zu und denkst, wow, ich will mitmachen. Dann melde dich bei uns. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Danke.
Gerne.
Kreuz und quer. Der Podcast des DRK in Mecklenburg-Vorpommern. Wir treffen uns zweimal im Monat hier. Zusammen reisen wir durch die Vielfalt unseres Roten Kreuzes. Du willst dabei sein? Dann melde dich bei mir. Lass uns zusammen auf diese Hörreise gehen. Bereit? Dann freue ich mich auf deine Geschichte in Kreuz und Quer.